starten wir gleich heute. Zeugnisse, Eindrücke machen wir am Ende, falls jemand was hat. Haben wir genug Grund zum Danken, oder? Komm, ihr dürft mich mal anlächeln. Komm, lächel mal. Ja, das geht auch. Kostet genauso viel wie ernst gucken. Leute, wir haben genug Grund zur Freude, oder? Wir haben genug Grund zur Freude. Lass uns mal am Anfang Gott einfach danken. Vater, wir danken dir für deine Liebe, die ausgegossen ist in unser Herz durch deinen Heiligen Geist. Danke, dass wir den Heiligen Geist haben. Wir haben gerade gesungen, der Heilige Geist reißt alle Mauern ein und das ist die Wahrheit. Er macht uns frei, er hilft uns, er ist uns gegeben. Und danke, Heiliger Geist, dass du in uns lebst, dass du stärker bist als der, der in der Welt ist. Danke, dass wir niemals alleine sind, sondern dass du uns nie verlässt noch versäumst, dass du bei uns bleibst bis ans Ende der Welt. Danke, Jesus, dass du uns den Tröster gesendet hast und gesagt hast, er bleibt bei euch, er ist das Unterpfand, er ist die Anzahlung auf euer himmlisches Konto, damit ihr wisst und wisst und wisst und wisst, ihr gehört mir und ihr kommt zu mir. Danke, dass wir in dieser Welt eine Kraft in uns haben, die diese Welt nicht kennt, die diese Welt nicht weiß, die diese Welt ablehnt, aber wir lieben dich, Heiliger Geist, und wir ehren dich und wir sagen dir heute Morgen auch Entschuldigung, weil wir dich betrübt haben, auch diese Woche, wenn irgendwas war, was wir gesagt oder getan haben, bitte vergib uns und danke, dass das Blut des Lammes uns reinwäscht, jeden Tag aufs Neue. Danke, dass wir frei gemacht sind in Christus Jesus zu jedem guten Werk. Danke, dass die Kraft Gottes in uns lebt. Danke, Halleluja, 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 Amen. Kurzes Powergebet, oder? Braucht man manchmal so ein bisschen Rohrreiniger, dass wir ein bisschen durchputzen. Letzte Woche haben wir eine fantastische Predigt gehabt von der Sonja, gell? Über die Seele, was die Seele ist, wie wir mit umgehen und so weiter. Und ich habe so gedacht, ist schon witzig, wie Gott so seine Pläne hat, wie er das alles so timet und wie er das benutzt. Vor ein paar Jahren habe ich euch gesagt, sag deiner Seele halt die Schnauze. Könnt ihr euch erinnern? Das war so die Sofortmaßnahme. Das war so die Notfallmaßnahme, wenn du eine Verletzung hast und das Blut spritzt raus. Da muss man Druck ausüben. Da kann man nicht sagen, ja, was machen wir denn jetzt? Das sieht aber gar nicht gut aus. Nee, das war erstmal die Sofortmaßnahme. Ein Druckverband. Erstmal Druck drauf und erstmal abdrücken. Und das ist nicht leicht, gell? Und damals weiß ich, der ein oder andere hat bestimmt gedacht, oh je, der Thomas ist so voll gegen die Seele, bin ich nicht. Ich bin aber gegen das Seelische, was sich verbindet mit Satan. Das ist gefährlich. Ja? Und wir müssen unsere Seele unter die Kontrolle bekommen. Die Menschen da draußen wissen es nicht. Die leben nach der Seele, die machen, was die Seele will, Wille, Verstand, Gefühle. Aber wir sollen leben aus dem Geist, sagt Paulus. Und wenn wir im Geist leben, sollen wir auch im Geist wandeln. Das heißt, wir kennen die Dinge, die seelisch sind, die irdisch sind, die dämonisch sind, wo der Satan sich verbindet mit der Seele ganz oft. Und wir aber sind aus dem Geist geboren und wir herrschen aus dem Geist, wir leben aus dem Geist. Der Heilige Geist gibt deinem Geist Zeugnis, nicht deiner Seele. Und das ist das, was wir lernen müssen, dass wir nicht aus Emotionen handeln oder aus Gefühlen oder aus Mitleid. Da kommt nichts Scheiß bei raus, sondern aus dem Geist. Dass wir aus dem Geist handeln und das ist so wichtig. Und da habe ich gedacht, ja, irgendwann muss mal noch eine Predigt kommen, wo ich euch dann tiefer hineinführen darf, dass ihr eure Seele nicht ablehnt. Und das hat dann die Sonja letzte Woche gemacht. Ich bin so gesessen auf meinem Stuhl, dachte ich, Gott, du bist so gut. Jetzt war das dran, haben wir das auch erledigt, abgehakt. Halleluja, Amen. Heute schauen wir weiter ins Wort und schon witzig, ich spreche mich ja mit Bärbel nicht ab, was sie für Lieder singt oder was sie für Lieder raussucht. Und heute haben wir ein Thema, ja, da schauen wir uns mal ein bisschen rein in 2. Korinther 4, 2. Korinther 4, Vers 7 und Luther. Und da heißt es, wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Was ist dieser Schatz? Es ist der Heilige Geist. Weißt du, dass du reich gemacht bist von Gott? Weil er dir deinen Geist gegeben hat. Viele Menschen wollen Ruhm, sie wollen Macht, sie wollen Reichtum, sie wollen Anerkennung, sie wollen berühmt werden, sie wollen im Palast oder in der Villa wohnen. All diese Dinge strebt die Welt danach, die Seele strebt danach. Der Geist liebt es, wenn er den Heiligen Geist hat. Ich liebe es, wenn der Heilige Geist zu mir redet. Ich liebe es, wenn der Heilige Geist mir nahe ist. Ich liebe es, wenn der Heilige Geist mich korrigiert. Ich liebe es sogar, wenn der Heilige Geist sagt, nein, Thomas. Weil das ist Zeichen, dass ich ein Kind bin. Wenn der Vater zu mir redet durch seinen Geist und mir auch manches verbietet, ist es das Zeichen, dass ich geliebt bin. Wenn Gott dich aufgibt oder ihren Mensch aufgibt, dann ist es das Zeichen, dass es vorbei ist. Gott hat einige im alten Bund aufgegeben. Saul hat er aufgegeben. Esau hat er aufgegeben. Ich finde, das sind Geschichten, da kriege ich Gänsehaut, aber nicht vor Freude. Da bin ich so dankbar, dass ich im neuen Bund bin und nicht im alten. Ich bin so froh, dass ich zur neuen Schöpfung gehöre, nicht zur alten. Zu dem alten Bund, zu dem alten, zu Israel. Leute, ich werde nicht müde und ich spüre auch einen Auftrag, wenn ich in Amerika bin, darüber zu sprechen. Ich weiß nicht, ob die Türe aufgeht, Gott weiß es. Aber wenn ich in Amerika predigen darf im August, dann werde ich über dieses Thema predigen, dass der neue Bund für Christen ist. Christus ist des Gesetzes Ende. Das heißt, mit Christus fing ein neuer Bund an, in seinem Blut der Bund der Gnade. Der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Und viele Christen wollen das Gesetz halten. Viele Pastoren und Prediger predigen immer wieder, du musst, du musst, du musst. Ich muss gar nichts. Ich bin in die Freiheit hineingeboren. Der Galaterbrief sagt ganz klar, ich bin geboren von der Freien. Die Bibel sagt, und Sonja hat es letzte Woche auch gepredigt, alles ist mir erlaubt. Stell dir das mal vor, die Bibel sagt, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Ich kann entscheiden, was ich will und was ich nicht will. Und ich tue gut daran, wenn ich den Heiligen Geist frage und sage, sein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden, in meinem Leben. Wenn ich sage, Herr, zeig mir, was dir gefällt und was nicht gefällt. Letzte Predigt von mir vor 2 Wochen haben wir uns angeschaut, was ein wahrer Christ ist, nämlich der den Willen des Vaters tut. Das ist ein Christ aus der Bibel, aus der Definition der Bibel ist ein Christ der den Willen des Vaters tut. Nicht wer Christ auf sein Pulli schreibt oder sich ein Tattoo machen lässt, ich bin Christ, das bedeutet gar nichts. Das kann der Teufel auch machen. Die Frage ist, was sind die Früchte in deinem Leben? An den Früchten erkennt man es, ob du Christ bist oder nicht, ob du den Herrn liebst oder nicht. Und hier sagt die Bibel, wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, auf dass die überschwängliche Kraft von Gott sei, nicht von uns. Leute, wir wollen Wunder erleben. Und wir haben uns ausgestreckt nach der Salbung und nach Azusa Street und alles, was dazugehört. Wir dürfen nicht vergessen, dass einzig und allein es ist die Kraft Gottes durch den Heiligen Geist. Letztendlich ist es der Heilige Geist hier auf Erden, der Menschen heilt, der Menschen befreit, der sogar Menschen bekehrt. Ich treffe immer wieder Evangelisten, die erzählen mir, wie viele Menschen sie bekehrt haben. Sei es falsch. Du hast noch nie einen bekehrt. Nein, das stimmt nicht. Sei doch, du hast noch nie einen bekehrt. Ein Mensch kann kein Mensch bekehren. Du kannst das Evangelium predigen. Aber die Bibel sagt, wenn der Geist Gottes nicht zieht, kommt niemand zur Erkenntnis der Wahrheit. Wer hat dich bekehrt? Es war nicht der Mensch, dem du zugehört hast, sondern es war die Kraft Gottes, der Heilige Geist, der anfing in dir zu sprudeln. Manche nennen es, mir wurde es warm, andere haben gesagt, bei mir hat es gekribbelt. Die nächsten haben gesagt, boah, das wurde ganz komisch in mir. Ja, das ist der Heilige Geist. Amen. Der bestätigt das Wort, immer nur das Wort und das Wort. Der bestätigt nicht den Thomas. Der macht nicht den Thomas groß. Der macht das Wort groß. Wer ist das Wort? Jesus Christus. Halleluja. Die überschwängliche Kraft, dass sie von Gott sei, nicht von uns. Wenn wir die Wunder Gottes erleben, müssen wir uns täglich in die Pflicht nehmen. Leute, es wird eine Aufgabe, wenn die Wunder kommen. Ich glaube, die kommen. Tode auferwecken wird ganz normal. Kranke heilen wird ganz normal. Vielleicht schickt dich Gott in die Klinik und du heilst alle und die werfen dich raus, weil sie sagen, wir verdienen nichts mehr. Du hast ja Hausverbot. Da kommt ein Bild von dir an die Türe, muss leider draußen bleiben. Aber die Kranken rennen raus und dir hinterher. Und die Rollstuhlfahrer und alle sagen, halt, ich habe auch noch was. Ist das unmöglich? Nee, ist nicht unmöglich. Wir träumen ein bisschen, wir spinnen ein bisschen. Ich bin erst zufrieden, wenn die Christen lauter schreien als die Fußballfans im Stadion. Halleluja. Und das kann der Heilige Geist tun. Die Bibel sagt, am Ende der Zeit, und wir sind am Ende der Zeit, wird Gott seinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Willst du dabei sein? Oder sagst du, die Idioten sollen alle verloren sein? Gott hat mir mal das Bild gegeben, im Rettungsboot um der Titanic rumfahren und Leute einsammeln. Wenn das Boot voll ist, sagen manche, jetzt drehen wir ab. Da schreien aber immer noch welche. Wir wünschen uns, dass Jesus gestern kam, heute wäre auch noch gut, morgen ist schon wieder. Aber Leute, wir sind ein Rettungsboot, was ständig rumfährt und Leute einsammelt. Amen. Das ist unser Job hier auf Erden. Der Job deines Lebens, die Berufung deines Lebens, der Sinn deines Lebens, warum du geboren wurdest, ist nicht, dass es dir gut geht. Das ist ein Nebenprodukt. Der Sinn deines Lebens ist, dass du Gottes Auftrag auf dieser Erde erfüllst und Menschen zu ihm führst. Gott hat mir mal gezeigt, Menschen, die noch nicht errettet sind, sind wie Goldnuggets, die im Dreck dieser Welt verborgen sind. Es kostet sehr viel Schweiß und Arbeit und Dreck und du schwitzt und es ist dreckig und eklig, um diese Goldnuggets zu finden. Aber so Goldsucher, die hören nicht auf, die stürfen da 12, 13, 14 Stunden am Tag. Warum? Weil die... Und die werden nicht müde. Ich habe oft gefragt, wie kann man so dem Gold hinterherrennen? Aber im übertragenen Sinn ist der Vater doch genauso, oder? Ging der dir hinterher? Hat es immer wieder und immer wieder probiert und immer wieder probiert und immer wieder probiert? Ich kenne so viele Zeugnisse von Leuten, wo sagen, Mensch, der hat mich 14 Jahre lang bequatscht. Dann habe ich mich bekehrt. Vielleicht kommt der Andrew James mal zu uns. Amerikaner, Sänger in Deutschland, Ski King war sein Titel, jetzt nennt er sich Andrew James. Ist mein Freund geworden letztes Jahr. Vielleicht kommt er mal her und gibt euch Zeugnis. Für den haben sie, glaube ich, wenn ich es noch richtig weiß, 14 Jahre gebetet. Von oben bis unten tätowiert, alles bei den Hells Angels eingeladen, überall in der Szene gewesen. Jetzt singt er Amazing Grace und was weiß ich was alles. Cool, oder? Der geht übrigens im August auch mit nach Amerika. Der ist auch bei uns dabei. Mal sehen, was Gott daraus macht. Ist Gott gut? Ich habe den vor 2 Jahren kennengelernt auf dem Motorradtreffen. Und da hat er mich gleich blöd angefranst. Dachte, was bist denn du für ein X-mäßiger Vogel? Meine Emotionen, meine Seele hat gesagt, der ist blöd. Dann bin ich heim und gesagt, Jesus, der ist blöd. Dann hat der Herr zu mir gesagt, der ist nicht blöd. Der hat nur einen schlechten Tag gehabt, Thomas. 2 Jahre habe ich mit meinen Emotionen gekämpft, habe immer gesagt, Herzelein, Seelchen, halt mal jetzt die Schnauze. Dann lerne ich den letztes Jahr im Dezember kennen und innerhalb 5 Minuten waren wir auf so auf einer Welle, wie wenn wir uns schon ewig kennen. Wer macht das? The Holy Spirit. Aber der Teufel wollte verhindern, dass wir Kumpels werden, hat aber nicht geklappt. Halleluja. Aber wer hat die Entscheidung getroffen, dass es nicht so ist? Ich. Mit dem Heiligen Geist, weil ich gesagt habe, ich vergebe dem und ich spreche ihn jetzt frei und los. Amen. Leute, wir sollten im Vergebungsbusiness sein und nicht im Verdammungsbusiness. Wir sollten sagen, Heiliger Geist, wie siehst du denn? Er sagt, er ist nicht blöd. Okay, dann ist er nicht blöd. Herr Jesus, zeig mir, wie du ihn siehst. Amen. Halleluja. Oh, der Teufel regt sich heute schon wieder auf. Seit Donnerstag war wieder Bugidibu. Die Satanistengruppe in Schwetzingen, die konkret gegen uns betet, ist schon manchmal heftig. Ist nicht nur ein Ehepaar, das ist eine Gruppe. Und die beten regelmäßig und die waren richtig sauer, weil ihr Meister sauer war. Aber ich liebe es, wenn Jesus diese Dinge ans Licht bringt, weil die Bibel sagt, was am Licht ist, kann nicht mehr wirken. Und gleichzeitig freut es mich irgendwo, wenn der Teufel mich ständig angreift, weil ich weiß, ich bin gefährlich für ihn. Ich würde, wenn ich ihn wäre, auch nur die rauspicken, die gefährlich für mich sind. Und die würde ich angreifen, die anderen, die ich sowieso in der Tasche habe, interessieren mich doch nicht. Aber es bestätigt doch nur, dass wir richtig sind. Der Heilige Geist reißt Mauern ein. Er reißt Mauern ein in deiner Bekehrung, in deinem Herzen, damit du Jesus erkennst und die Augen geöffnet kriegst und erkennst die Hoffnung der Herrlichkeit, wozu du berufen bist. Ihm zu dienen, ihm nachzufolgen. Und wenn er dich vom Pferd kicken muss, wie, ihr kennt ihn, von Saulus zu Paulus. Gott ist gut. Geht's uns gut? Wir haben seinen Geist empfangen. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Kommt dir das bekannt vor? Dass von allen Seiten manchmal irgendwie Druck kommt, von deiner Family, von deinem Arbeitsplatz, dann kommst du nach Hause, dann macht dein Nachbar dich noch blöd an, weil dein Auto zu weit drüben steht und denkst so, heute kann nicht mehr viel passieren. Da kommst du hoch, dann fällt da noch ein Teller runter und denkst, jetzt ist gut, jetzt lege ich mich ins Bett. Das sind ganz banale Dinge, aber es kann aber auch ganz heftig kommen. Ganz heftig. Der Teufel ist ein Feigling. Der kommt nie mit dem Schwert und sagt, komm, wir machen einen richtigen Kampf. Nee, der wartet, bis du gestolpert bist und hingefallen, dann kommt er von hinten und will dich abstechen. Das ist ein Feigling. Warum wird's immer so heftig, wenn's heftig ist? Weil er denkt, du liegst am Boden. Du bist ein leichtes Opfer. Wisst ihr, in der Tierwelt ist das auch so. Wölfe und Löwen, die rennen erst hinterher, wenn das Opfer was macht? Weglaufen. Wenn der Büffel stehen bleibt, macht der Löwe, das ist nicht in meiner Software. Du wegrennen, ich hinterher. Warum du nichts rennen lern? Hauf, Heide, Tschabuk. Warum nichts laufen lern? Guckt er die anderen Löwen an, der, ich weiß auch nicht warum. Der hat Kollege nichts laufen. Nichts fangen, nichts fressen heute. Guckt euch mal Tierfilme an, das ist wirklich so. Und so denke ich mir, genauso ist Mr. S. Er versucht dich immer zu schnappen, wenn du wegrennst. Was sagt die Bibel? Lauf schneller, als du kannst, dann hast du Ruhe. Nein, die sagt, das sagt noch jemand, ja, ich verspreche zusammen. Da steht, widerstehe dem Teufel. Was macht er dann? Dann läuft er langsam, ganz langsam in Zeitlupe weg. Steht es da? Nee, da steht, widerstehe ihm, dann flieht er von dir. Der Teufel hat mehr Angst vor dir, wie du vor ihm. Das muss dir aber erst bewusst werden. Und wenn du keine Angst mehr vom Teufel hast, hast du keine Angst mehr von Gott. Oder ich fange hinten an. Wenn du die Angst vor Gott verloren hast, hast du keine Angst mehr vom Teufel. Christen, die Angst vom Teufel haben, sind die, die noch Angst vor Gott haben. Warum haben sie Angst vor Gott? Weil sie ihn nicht kennen in der Fülle. Es ist wie ein natürlicher Vater, vor dem du noch Angst hast. Wenn du dein Auto vom Papa gekriegt hast, es hast eine Beule reingefahren und du hast Angst vor deinem Vater, weil er herrschsüchtig ist oder komisch oder böse oder wie auch immer, dann wirst du dich kaum getrauen, ihm zu sagen, Papa, ich habe eine Beule reingefahren in mein Auto. Stimmt's? Da wirst du vielleicht auf Ideen kommen und sagen, stell dir vor, da ist einer dagegen gefahren und abgehauen. Wir kommen auf komische Ideen. Christen manchmal auch, musst ihm beim Beten zuhören. Manchmal, wenn ich zuhöre, denke ich, was beten die für ein Zeug? O heiliger Vater, der du bist im Himmel, denke ich immer, jedes Haar sucht bei mir einen Stehplatz, aber nicht vor Begeisterung. Glaubst du, dass der Vater das liebt, wenn wir ganz normal mit ihm sind? Der ist nicht komisch religiös. Oder wenn du mit Christen betest, die können die schlimmsten Witze erzählen, das sind die total frei. Dann willst du beten mit ihnen, dann geht das Köpfchen runter, dann wenn die Hände gefallen geht, und dann kriegen sie eine ganz komische Stimme. Bisch, wach auf, bleib wie du bist, der Vater kennt dich sowieso. Amen. Mann. Und dann wirst du frei, dann bist du weg von diesen religiösen Kruste. Religion ist immer komisch, weil die kann nicht anders. Freiheit ist immer frei, die kann nicht anders. Lieben wir den Vater. Halleluja, wir werden von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, wir auch. Im Promillebereich, ja. Aber wir werden nicht verlassen. Leute, das sind Verse, die sind der Hammer. Wir leiden Verfolgung. Aber wir werden nicht verlassen. Yeah! Wir werden nicht verlassen. Er lässt uns nicht allein. Haben wir das gerade gebetet am Anfang? Glauben wir das auch? Wir werden nicht verlassen. Lass ihn doch seinen Job machen. Satan macht seinen Job gut. Gibt keinen besseren Satan als Satan. Es gibt auch keinen besseren Heiligen Geist als der Heilige Geist. Und die Bibel sagt, der in uns lebt, ist stärker als der, der in der Welt ist. Wenn dir das bewusst wird, was kann er dann noch? Dann verstehst du die Bibelstelle, wo es heißt, keine Waffe, die geschmiedet ist, wird's gelingen. Kann er machen, was er will. Es wird ihm nicht gelingen. Amen, wir werden nicht verlassen, wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Halleluja, ist das cool? Vers 10, wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leibe, sagt Paulus, heftig. Auf das auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. Ohne Sterben keine Veränderung, ohne Sterben kein Leben. Das ist ein Prinzip bei Gott. Denn wir, die wir leben, werden immer da in den Tod gegeben um Jesu willen. Wir, die wir leben, werden immer da in den Tod gegeben, um Jesu willen.
Thomas, das gefällt mir gar nicht. Da kriege ich Angst, da kriege ich Depressionen.
Zum Glück lesen wir jetzt gleich weiter. Okay, brauchst keine Angst haben, keine Depression. Wie nennt man das? Fängt mit C an, geht mit H weiter. Da kommt ein A. Charakterschule. Halleluja. Guten Morgen, liebe Gemeinde. Charakterschule. Christen, die nicht sterben. Emotional, in ihrem Willen, in dem, was sie tun. Mein ganzes Leben ist wie ein roter Faden. Alles, was in meinem Leben kam, war nicht, was ich wollte. Nichts davon wollte ich. Aber es ist alles gut, weil Gott viel besser ist als das, was ich wollte, was sein Wille war. Wir sterben immer wieder. Leute, wenn du jemand vergibst, der dir schuldig geworden ist, ist ein Sterbeprozess. Dein Wille, deine Verletzung, deine Emotion stirbt. Wenn du sie nicht sterben lässt, kannst du nicht vergeben. Du kannst nur loslassen, wenn du sagst, ich muss sterben. Du musst es begraben. Wenn dir jemand Geld schuldet und er kann es nicht zurückbezahlen und der Heilige Geist sagt, erlass es ihm, erlass ihm die Schuld. Jetzt gehen wir mal ins Praktische. Du kannst nicht sagen, ich erlasse es dir, wenn du es nicht sterben lässt. Es stirbt was in dir. Es stirbt ein Stück weit das Vertrauen zu dieser Person. Die hat dir hoch und heilig versprochen, du kriegst es bis dahin dahin. Irgendwo tief in dir hast du gewusst, lass es lieber, aber dann machen wir es trotzdem, aus Emotion, aus Mitleid oder warum auch immer. Aber letztendlich, wenn du weißt, der kann das dir nicht mehr zurückbezahlen, dann musst du es lassen, du musst es loslassen. Wir hatten hier eine Frau, 20.000 Euro an ihre Stammkneipe verliehen, die kurz vor der Insolvenz war. Na, ich sag, warum wirfst du einen Samen auf einen Acker, der tot ist? Ja, die hat mir gesagt, bis da und da zahlt sie es zurück. Na, sag, ja, ist die Kneipe voll oder leer? Ah, eher leer. Ja, bist du da öfters? Ja, fast jeden Tag. Sag, kannst du die 20.000 versaufen, solange es die Kneipe noch gibt? Ja, Thomas, kannst du beten, dass ich mein Geld wiederkrieg? Sag, nee, das kann ich nicht. Ich kann es, aber es wird wahrscheinlich nichts bringen. Warum? Ich sage, weil du nicht gefragt hast, Herr, ist es dein Wille, diese 20.000 dahin zu geben? In der Gemeinde waren jeden Sonntag die 10 Euro für den Thomas. Nicht ins Opfer rein. Nein, immer hinterm Gottesdienst mir die 10 Euro geben. Sei, wirf sie doch in das Opfer. Nein, das ist für dich. Na, ich dachte, wow, ist das viel. Da muss ich mir echt mal überlegen. Das muss ich mir einteilen, die Woche, die 10 Euro. Nicht, dass ich die raushau. Versteht ihr? Das ist ein bisschen ironisch. Auf der einen Seite eine Großzügigkeit, auf der anderen Seite Geiz. Im Reich Gottes Geiz und in der Welt großzügig. Was glaubst du, warum der Fresser die 20.000 fressen durfte? Warum? Warum hat er Anrecht? Weil sie im Reich Gottes geizen. 2 Jahre am Stück habe ich mir jeden Sonntag und jeden Donnerstag das Gejammer dieser Frau angehört. Habe ich gesagt, am Ende, ich habe gebetet und der Herr gesagt, das Geld ist weg. Ich habe gesagt, du, ich habe gebetet, der Herr gesagt, das Geld ist weg, du musst es jetzt loslassen. Das kann ich nicht. Nein. Hat sie gekämpft und gekämpft und gekämpft. Jetzt kommt der Oberhammer. Dann kommt sie zu mir, sagt, ich habe nochmal, ich glaube, 10.000 oder wie viel es war, ich weiß die Summe nicht mehr genau, habe ich nochmal gegeben. Dann fragst dich ernsthaft, wie intelligent kann man sein? Leute, das sind Dinge, für mich ist das logisch. Wenn du im Reich Gottes geizig bist, brauchst du dich nicht wundern, wenn der Teufel das, was du vermeintlich im Reich Gottes sparst, gefressen wird. Wenn dein Geldbeutel ein Loch bekommt, wenn dein Konto ein Loch bekommt, Saat und Ernte, Gottes Prinzip. Ja, ich brauche das Geld wieder. Sei, schreib das Geld ab. Du bist nicht mehr die Jüngste. Du lebst vielleicht nicht mehr lange. Ein Jahr drauf war sie tot. Keine Ruhe. Die letzten paar Jahre ihres Lebens nur gekämpft mit dem Geld. Ich schlafe keine Nacht mehr. Ich will das Geld wieder. Sei, und wenn's morgen kriegst, was ist dann anders? Das ist doch nur in deinem Kopf. Dann hast du es auf der Bank liegen. Was ändert's an deinem Leben? Macht es dich gesünder, verlängert es dein Leben, macht es dich glücklicher. Versteht ihr? Ich bin so froh, dass ich meine Lektionen gelernt habe und dass ich die Prüfung bestanden habe. Weil wenn du die Prüfung bei Gott nicht bestehst, sagt er nicht, okay, dann lassen wir dich durch. Nein, das ist wie in der Schule, du bleibst sitzen. Was musst du machen, wenn du sitzen bleibst? Das Jahr wiederholen. Und bei Gott ist es genau dasselbe. Und es ist gut, es sind gute Prozesse, Leute. Das sind gute Prozesse. Wir werden immer da an den Tod gegeben, um Jesu Willen, Charakterschule, auf dass auch das Leben Jesu offenbar werde an unserem sterblichen Fleisch. Dein Geist ist erneuert, versiegelt mit dem Heiligen Geist. Dein Fleisch stirbt täglich. Dein Fleisch, dein Charakter, dein Wille, Verstand, Gefühle, das nennt die Bibel dein Fleisch. Dein fleischlicher Sinn, das, was dein Fleisch will, ist nicht das, was Gott will. Und was Gott will, ist nicht, was dein Fleisch will. Also musst du täglich sterben. Und je mehr du gestorben bist hier auf Erden, desto mehr wirst du belohnt werden in der Ewigkeit. Du wirst hier schon belohnt, weil der Frieden in dein Herz einzieht. Wenn du gelernt hast, ich lasse die 20.000 los, macht der Hund sein Häufchen drauf, egal, das bestimmt nicht mein Leben, dann bist du frei. Bist du nicht frei, leben dich die 20.000. Und Tag und Nacht denkst du an die 20.000. Der Teufel, der singt dir Lieder. Vor 20.000 Scheinen. Weißt du, der quält dich damit. Wenn er aber dich nicht mehr quälen kann. Wenn die Bibel sagt, wenn du frei bist, dann bist du nicht mehr in der Knechtschaft der Mächte dieser Welt. Frei gemacht zu jedem guten Werk. Ah, ich liebe das Wort, du auch. Vers 12, so ist nun der Tod mächtig in uns, aber das Leben in euch. Paulus sagt, wir als Apostel sterben täglich, damit in den Jüngern, die das Wort hören, das Leben kommt. Weißt du, dass das bei uns auch so ist? Wenn wir sterben, leben andere. Wenn du stirbst, wenn dein Wille stirbt, wenn dein Ich stirbt, dein Ego stirbt, bringt es Leben für andere? Wenn du sagst, ich will Top-Managerin werden bei SAP, ich habe die Stelle schon und der Herr ruft dich und sagt, gib alles auf, geh als Evangelist in die Welt. Das ist eine Entscheidung, die du treffen musst. Du kannst nicht zwei Herren dienen. Wenn dein Ego stirbt, wirst du SAP aufgeben und als Evangelist losziehen, ohne irgendwas zu wissen. Du stirbst, damit andere Leben empfangen. Ist das so? War das bei Jesus anders? Jesus ist unser Vorbild. Er starb, damit du leben kannst. Sein Leben, der Sinn seines Lebens war, geboren werden, um zu sterben. Und zwar für dich und für mich. Das war der Sinn seines Lebens. Er war nicht hier und hat gesagt, oh, baut mir eine schöne Hütte, baut mir einen Palast, werft Herodes raus, macht Platz für mich. Hat Jesus nicht gesagt. Und bei uns hat das auch so. Schön, dass wir eine schöne Wohnung haben. Schön, dass wir in Deutschland wohnen. Schön, dass unser Wasser warm ist, wenn wir andrehen. Wir haben so viel Komfort. Wir haben heute, ein normaler Mensch heute lebt in einem größeren Komfort. Leute, die hier über uns wohnen und da drüben und überall, selbst im Hochhaus, vielleicht nicht der schönste Platz aus unserer Sicht, aber sie leben nicht unter Parasiten. Sie haben gutes Essen, sie können warm duschen. Sie im Winter können sie draußen die Schneeflöckchen von innen. Da knistert die Musik und was weiß ich. Ihr müsst euch das mal bewusst machen, in was für einer Zeit wir leben. Der normalste Mensch lebt heute besser als die Leute früher. Wir sehen immer Ritterburgen, 1000 Jahre alt, schön. Da waren die aber nur im Sommer. Im Winter war die leer, weil da konntest du die nicht leben. Da hat's gezogen, da war es so kalt, da war kein Mensch. Kriege waren früher auch immer im Sommer, weil die hatten keine Winterkleidung. Haben sich immer im Sommer die Birne eingehauen. Und wenn das nicht geklappt hat, Herbst kam, haben sie gesagt, nächstes Jahr an dieser Stelle machen wir weiter. Viele Mumien, die sie untersuchen von den Pharaonen, die sind zerfressen von Würmern. Die hatten Magen-Darm-Würmer. Das liest du auch bei Herodes. Zerfressen von Würmern gab er den Geist auf. Gab er drei Herodes, aber das ist jetzt nicht das Thema. Ich bin so froh, was wir heute alles an, natürlich, wir wissen mittlerweile, was sie alles ins Essen tun und das ist jetzt nicht das Thema, aber generell geht's uns richtig gut. Was glaubst du, wie die Leute früher gerochen haben? Da hast du kein Stinktier gebraucht. Früher haben die in den Städten Köln, als die Franzosen Köln eingenommen haben, haben die gesagt, da stinkt's, wir wollen zurück nach Frankreich. Die hatten schon Kanalisation. Da war Kopfsteinpflaster in der Mitte eine Rinne und da wurde alles aus dem Nachttopf raus auf die Straße, egal ob da einer lief, Pech gehabt. Dann lief das in die Rinne und da lag das eine Weile, bis es regnete. Und dann ist alles in die Flüsse rein. Und da kam der Fischer und sagt, frischer Fisch, frischer Fisch, frisch aus dem Rhein, lecker, lecker, lecker. Manchmal muss man sich so Sachen ins Bewusstsein rufen, damit man merkt, ey, es geht uns gut, oder? Aber wenn du manchen zuhörst, da denkst du dir, Wenn ich König oder Kanzler wäre, müsste jeder deutsche Jugendliche ein Jahr lang freiwillig irgendwo nach Indien oder nach Afrika, irgendwo in die Slums. Nicht nach Kanada und Austauschschüler in Las Vegas. Ja, ja, das kann jeder. Nee, ab da in die Slums. Und dann, wenn sie zurückkommen, ich garantiere, der Graffiti gäbe es nicht mehr, Laternen austreten, Scheiben einwerfen, Autos kaputt machen. Das gäbe es alles nicht mehr. Und wenn, dann 100 Peitschehiebe auf die Hände. So wie es früher war. Bin ich krass? Ja, ich liebe es, krass zu sein. Weil manche Dinge darf man nicht mehr sagen, gell? Aber ich finde, was sein muss, muss sein. Mannheim geht wieder umeinander. Irgendeiner macht die ganzen Autos kaputt, die da geparkt sind. Ja, da kriegst du doch einen Vogel, oder? Aber das ist ein anderes Thema. So, zurück zum Wort. Halleluja. Wenn wir sterben, leben andere. Weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben, wie geschrieben steht, Vers 13, ich glaube, darum rede ich. Halleluja, ich glaube auch, deswegen rede ich. So glauben wir auch, darum reden wir auch. Denn wir wissen, dass der, der den Herrn Jesus auferweckt hat, wird uns auch auferwecken mit Jesus und wird uns vor sich stellen samt euch. Wow, was eine Verheißung. Er wird uns auferwecken. Halleluja. Denn es geschieht alles um euretwillen, auf dass die Gnade durch viele wachse und so die Danksagung noch reicher werde zur Ehre Gottes. Alles, was passiert, ist dazu da, damit die Danksagung reicher werde. Haben wir das heute Morgen gemacht am Anfang? Hör mal manchen Christen zu. Da denkst du, die haben das schlimmste Leben von allen. Keinem geht es so schlimm wie denen. Ich finde das furchtbar. Ich habe auch mal einen schlechten Tag, ich bin auch mal am Jammern, aber das ist nicht mein Standard. Mein Standard ist, mir geht's gut. 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 Geht's dir auch gut? Ist alles nur eine Entscheidung entfernt. Du stehst morgens auf, sagst, heute ist ein blöder Tag oder heute ist ein guter Tag. Das ist egal, ob die Sonne scheint oder ob es regnet. Ob Montag ist oder Freitag. Das sind alles weltliche, das ist Pillepalle. Du stehst auf und sagst, heute geht's mir gut oder du sagst es nicht. Wer trifft die Entscheidung? Wer sät einen Samen, wer endet? Leute, wenn ich das alles schon früher gewusst hätte, wo ich jung war, mein Leben wäre so viel leichter gewesen. Meine Zeit bei der Bundeswehr wäre so viel leichter gewesen, als immer wieder Bad zu geben und immer das letzte Wort zu haben. Mann, Mann, wenn die Gnade Gottes nicht mit mir gewesen wäre beim Militär, ich wäre aus dem Bunker nicht mehr rausgekommen. Bauereien, Türe zu, lass den ja nicht raus. Ich habe immer dagegen gemotzt, ich wusste alles besser. Ich habe immer diskutiert. Mann, wenn ich heute zurückdenke, dass manche Vorgesetzte einfach nichts gemacht haben, ist ein Wunder. Ich glaube, da hat Gott seine Hand drüber gehalten. Gott hat eine Hand vor die Augen und die andere über den Thomas. Mann, Mann, Mann. Heute kann man drüber lachen, sind zum Teil auch echt lustige Geschichten, aber yo, yo, yo. Verstanden habe ich erst, wo einmal ein Pastor zu mir sagte, sein Vater war im Krieg. Und er sagte zu ihm, nur wer ein guter Befehlsempfänger geworden ist, wird ein guter Befehlsgeber. Habe ich nie verstanden. Anfangs habe ich total dagegen rebelliert. Nur wer ein guter Befehlsempfänger ist, wird ein guter Befehlsgeber. War Jesus ein guter Befehlsgeber? Ja. Warum? Weil er täglich beim Vater war und sagte, ich tue nur, was ich den Vater tun sehe. Ich sage nur, was ich den Vater sagen höre. Ein Befehlsempfänger und ein Befehlsgeber. Wer noch nie Befehle empfangen hat, der verheizt sein Militär, der schickt sie sinnlos wohin, um irgendwas zu machen, was überhaupt nicht wichtig ist. Kennen wir die aus der Geschichte. Egal wie viele sterben, alles rein, weiter, weiter, weiter. Weiter, weiter. Wahnsinn. Ich habe einen Opa kennengelernt, der war im Russlandfeldzug. Der war ein MG-Schütze, wahre Geschichte. Die waren noch 14 Mann, alle anderen waren tot. Und da kamen die Russen gerannt. Die haben 2000 Russen niedergemäht, 14 Mann haben 2000 Russen erschossen. Die sind einfach immer weiter gerannt. Warum sind die weiter gerannt? Weil hinten dran welche standen, haben gesagt, renn vor oder schieß von hinten. Das sind schlechte Befehlsgeber. Sind wir uns da einig? Wenn das dir nichts bedeutet, wenn Menschenleben nichts bedeutet, wirst du ein schlechter Befehlsgeber. Das zählt in jedem Bereich. Halleluja, wo sind wir? Vers 15. Danksagung noch reicher werde um die Ehre Gottes willen. Darum werden wir auch nicht müde, Danke zu sagen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, wir werden immer älter, ich sehe heute ein bisschen anders aus wie vor 20 Jahren, das macht aber gar nichts, so wird doch der Innere von Tag zu Tag erneuert. Dein innerer Mensch wird von Tag zu Tag erneuert. Charakterschule. Was ist dein innerer Mensch? Das, was dich ausmacht. Das, was in Ewigkeit bleibt. Dein jetziger Leib bleibt nicht in Ewigkeit. Deine jetzige Seele bleibt auch nicht in Ewigkeit. Dein Geist, dein jetziger Geist, das ist, was dich ausmacht. Ich bin heute, bin ich überzeugt, näher bei Jesus als jemals zuvor. Und ich werde morgen noch näher sein als jemals zuvor. Warum? Weil ich mich verändern lasse, weil ich täglich sterbe, weil täglich ein Stück Thomas stirbt und ein Stück Christus dazukommt. Mein Ich lässt immer mehr los und Christus nimmt immer mehr zu. Deswegen bin ich dankbar für jeden Tag, den ich hier auf der Erde noch verbringen darf, weil ein abgetriebenes Baby kommt vom Vater, geht sofort zurück und es hat keinerlei Veränderungen, es braucht auch keine Buße, sonstiges. Aber dieser Mensch in der Ewigkeit, der wird dich interviewen und zwar ständig. Und Gott sei Dank geht's dir nicht auf den Wecker, weil es euch beiden Spaß macht, du zum Erzählen und der zum Zuhören. Der wird dich fragen, wie war es denn so auf der Erde? Wirst du sagen, es war so furchtbar. Ich hatte eine Frau und eine Schwiegermutter. Nee, das wirst du nicht machen. Du wirst sagen, hey, wir haben täglich überwunden. Du wirst dich nur noch ans Gute erinnern. Und du wirst dich daran erinnern, dass du täglich erneuert wurdest. Du wirst dich erinnern an die Momente, wo du Gott Danke gesagt hast für dein Leben. Danke für das, was in deinem Leben ist. Haben wir schon einiges überwunden in unserem Leben? Mann, wenn ich zurückdenke und zurückschaue, denke ich, Mann, da waren Situationen, dachte, das ist das Ende der Welt, das Ende meines Lebens, das Ende von allem und dann ging es immer wieder weiter. Das Leben mit Gott ist wie Achterbahnfahren. Die Kette zieht dich hoch, klack, 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 klack. Das letzte Mal, wo ich Achterbahn gefahren bin, war am Holiday Park. Ich dachte, ich sterbe. Ich habe gesagt, nie wieder fahre. Ich bin früher, da konnte ich raus und gleich wieder angestellt. Heute geht das nicht mehr. Heute ist der Thomas ein bisschen anders. Mir wird so sterbend schlecht. Ich bin da drinnen. Die 2 Minuten waren die längsten meines Lebens. Ich bin raus. Meine Knie schlottern. Ich sage, Bärbel ist nichts mehr für mich. Ich bin zu alt für den Mist. Ja? Alles hat seine Zeit. Aber du fährst hoch. Klack, 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 klack. Manchmal bleiben die auch stehen, machen tolle Sachen. Aber wenn du auf dem Gipfel deines Erfolges bist und da, wo dein Höheflug menschlich war, wo du denkst, ich bin der Größte. Haben wir uns das angeschaut vor 2 Wochen mit Petrus? Oh Herr, ich werde für dich sterben. Was kam danach? Je höher er menschlich, seelisch geflogen ist, desto tiefer war sein Absturz. Fly, Robin, fly. Und dann, wenn du denkst, du schlägst unten auf und es macht alles platt, zieht das Ding dich wieder hoch. Und dann das noch ein paar Loopings und blablabla. Und dann, bevor du richtig gemerkt hast, dass das läuft, steht schon wieder. Achterbahn. So ist ganz oft im Geist. Wo du denkst, was war denn das für ein Ritt? Brauche ich nicht noch mehr. Aber du merkst irgendwann, hey, davon stirbt man nicht. Wenn du so Fotos anschaust von Achterbahnfahren, die einen sitzen drin und die anderen. So geht's uns auch manchmal, gell? Aber Gott sei Dank, davon stirbt man nicht. 17. Denn unsere Bedrängnis, die zeitlich und leicht ist, manche Sätze in der Bibel, frage ich mir mal Paulus, warst du da ganz klar im Kopf? Unsere Bedrängnis, die zeitlich und leicht ist. Aber ich glaube, er meint es ernst. Und ich glaube, Gott hat es aufgenommen in sein Wort, weil er so meint, wie es da steht. Unsere Bedrängnis ist zeitlich. Das heißt, sie hört wieder auf. Sie hat einen Anfang und ein Ende. Zeitlich bedeutet Anfang, Ende. Und leicht. Was hat Jesus gesagt? Mein Joch ist sanft und leicht. Wenn du mit Christus leidest, das ist der große Unterschied in dem Leben von vielen Christen. Sie wissen nicht, wann sie mit Christus leiden und wann ohne. Du leidest immer ohne Christus, wenn es um deinen Stolz geht, dein Ego und deine Seele. Merkt ihr das? Viele Menschen heiraten irgendjemand, weil sie nicht ohne Sex sein können, weil sie nicht alleine sein können, weil der Typ so dufte aussieht, weil die Tussi so sexy ist. Sie machen einfach irgendwas, heiraten, aber sie haben nicht den Herrn gefragt. Ist das der Partner, den du für mich hast? Nein, es dauert noch ein bisschen. Nein, Herr. Und dann kommt das große Erwachen. Natürlich ist es der Gigolo und die junge Dame, die ist so sexy, bis der gnädige Herr was essen will. Ja, von Kochen habe ich nie was gesagt. Im Bett bin ich eine große Nummer, in der Küche eine Null. Dann wird der Typ ganz schnell enttäuscht. Sind wir ehrlich heute Morgen? Und dann irgendwie merkst du, drei Buchstaben allein, die sind toll, die sind schön, die hat Gott geschaffen, aber das alleine erfüllt mich nicht. Ich brauche was Habba Habba. Wir haben schon alle Pizzerien durch. Wir haben alles bestellt, jeder Bestellservice. Die ganze Küche hängt voller Nummern für Bestellservice. Das geht auch ins Geld. Oder die Frau, die sich den tollen Typ holt. Ha, 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 ich kann nicht tanzen, ich lass lieber. Staying Alive, ja, ist hier, John Travolta in der Disco. Boah, den muss ich haben. So, der Typ hat aber keinen Bock zu arbeiten. Hartz I, Hartz II, Hartz III, Hartz IV, Hartz V, Hartz VI, der weiß alle Ausreden. Aber der geht nicht arbeiten, der will sich auch nicht bewerben. Und du denkst so, wie soll das weitergehen? Dann hängt an der Frau alles. Kinder kriegen, Haushalt, und dann macht's einen Halbtagsjob, dann ein Dreiviertel und der Typ ist daheim und stopft die Zigaretten und quarzt die Bude voll. Nichts mehr ist mit John Travolta. Und dann leiden diese Leute und sagen, warum lässt Gott es zu? Weil Gott alles zulassen muss, weil es dein freier Wille war. Ich sage, das Leben ist ganz oft wie der Straßenverkehr. Du machst einen Führerschein, du kommst zu Jesus, er zeigt dir, was er will, was er nicht will. Und dann gibt's da so komische Schilder, die nerven. Auf dem einen steht Stopp. Stopp, Stopp, das ist doch nur eine Empfehlung. Oder die Kurve, Kurvenschild, und da steht 70. Da musst du überlegen, fahre ich mit 70 oder fahre ich langsamer, ist eine Entscheidung. Du kannst auch mit 170 rein. Aber ist gefährlich, oder? So, wir treffen Entscheidungen. Und unsere Entscheidungen bestimmen unser Leben. Mal sind die Entscheidungen für Jesus, dann leiden wir auf eine andere Art, weil da spüren wir, der Heilige Geist ist bei uns. Er trägt uns, er führt uns, er gibt uns Kraft. Habt ihr das auch schon mal erlebt? Wenn ihr merkt, ihr habt eine richtige Entscheidung getroffen, der Heilige Geist ist dahinter. Er trägt dich, er stärkt dich, er formt dich. Und er sagt, halt durch, halt durch, halt durch, halt fest, glaub, nein, zweifel nicht, gib nicht auf. Und es ist da irgendwo derselbe Kampf, aber ganz anders. Das Leiden ist anders. Ich kenne das gut. Und da merke ich, ich möchte viel lieber für den Heiligen Geist oder mit dem Heiligen Geist leiden als ohne ihn. Und für die richtige Sache, da gibt es Frucht, wenn du für den Heiligen Geist oder für Gott leidest, ist Frucht, da gibt es keine Frucht. Oder ich sag's Belohnung, kannst auch Belohnung nennen, kommt auch selber raus. Halleluja, Vers 18. Uns, die wir nicht sehen, jetzt kommt, wo ich eigentlich hin will, uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare. Sag mal uns, ich, die ich nicht sehe auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Was heißt es, dass wir nicht auf das Sichtbare schauen, sondern auf das Unsichtbare? Das heißt, wir haben Glauben. Glauben bedeutet, ich sehe auf das Unsichtbare. Sichtbar und unsichtbar sind zwei Lebenseinstellungen, sind zwei verschiedene Ansichten dieser Welt. Es sind zwei verschiedene Programme oder zwei verschiedene Arten, die Welt zu verstehen oder die Welt zu sehen. Schon mal Menschen getroffen, die sagen, ich glaube nur, was ich sehe. Gibt es auch, gell? Die sagen, ich glaube nur, was ich sehe. Und dann kommst du und sagst, ich glaube an einen unsichtbaren Gott. Und dann wirst du ausgelacht. Aber schauen wir uns noch ein bisschen näher an. Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, ist zeitlich. Wer weiß noch, was zeitlich ist? Anfang und Ende. Alles, was sichtbar ist, alles, was du siehst, Anfang und Ende. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Unser Gott ist ewig. Wir haben einen Gott, der ist ewig. Der hat Ewigkeitswert. Und der versucht uns in dieses Bewusstsein, in diese Sicht der Ewigkeit zu führen, damit unsere Sicht vom Sichtbaren weggeht hin zum Ewigen. Ist es gut? Wir setzen unsere Hoffnung nicht in diese Welt, sondern auf die zukünftige. Wir setzen unsere Hoffnung nicht auf diese Dinge dieser Welt, die uns irgendwie Eine Sicherheit geben, wir setzen unsere Hoffnung einzig alleine auf den unsichtbaren Gott. Das ist eine Challenge, das ist eine Herausforderung, stimmt's? Gehen wir mal in Hebräer 11, Vers 27 in der Neuen Genfer. Hebräer 11, Vers 27 in der Neuen Genfer. Da heißt es, wie kam es, dass Mose Ägypten verließ, ohne sich vor dem Zorn des Königs zu fürchten? Der Grund dafür war sein Glaube. Glaube, Glaube, Glaube. Mose ging entschlossen seinen Weg, weil er auf den sah, der unsichtbar ist. Steht es hier auch gleich? Mose ging seinen Weg, weil er auf den sah, der unsichtbar war. Nun muss man sich fragen, was ist da passiert? Mose war in der Welt, aufgewachsen in der Welt, kannte nur die Welt, logischerweise, und das, was um ihn herum war. Und jetzt begegnet ihm der unsichtbare Gott in einem Dornbusch und spricht zu ihm. Er hat nichts Greifbares in der Hand. Er kann nicht sagen, hey, wow, cool, irgendwie, ich kann das jetzt miteinander vergleichen. Er hat nur einen unsichtbaren Gott erlebt, der in einem brennenden Dornbusch zu ihm sprach. Und das hat ausgereicht, alles, was er besaß, loszulassen für den unsichtbaren Gott. Leute, Mose hatte alles Irdische. Der hatte Macht. Sind wir uns da einig? Das damalige ägyptische Reich war das größte Reich der Welt. Das bekannteste Reich. Er hatte Macht. Er war der Sohn des Pharaos, muss man sich mal geben. Da gab es nichts, was drüber war. Hatte er Reichtum? Ja. Er hatte Geld. Im wahrsten Sinne des Wortes. Hatte er Schönheit? Mose war einer der schönsten Männer, die je über die Erde gingen. Weißt du das? Er war als Baby schon so schön, dass die Tochter des Pharaos ihn ja fand in einer schwimmenden Krippe und sagte, das Baby ist so schön, das darf man nicht sterben lassen. Macht, Reichtum, Geld, Schönheit. Er hatte Anrecht auf den Thron. Er konnte Pharao werden. Er hatte Diener. Er hatte bestes Essen. Ihr müsst von der damaligen Zeit ausgehen. Man findet manchmal so Kochbücher aus dem Mittelalter, die haben immer Hirsebrei gegessen oder was halt gerade gab, jeden Tag. Da Gewürze wurden mit Gold bezahlt. Salz, Pfeffer, das kennt man alles noch gar nicht so lange. Salz ja, aber Pfeffer nicht. Das wurde mit Gold aufgewogen. Die Leute haben jeden Tag Hirsebrei gegessen, hätte fast gefressen gesagt, reingestopft, dass irgendwas im Magen ist. Der hat gutes Essen gehabt. Er hatte schon Badezimmer, beste Kleidung. Er hatte eine Zukunft, eine Sicherheit. Er hatte sogar schon satanisches Wissen. Wir wissen, dass die Dämonen angefangen haben, den Menschen mit Abnimrod die Dinge zu zeigen, ganz bewusst. Er hatte Zauberer um sich. Er hatte Las Vegas, Janes und Jambres. Die konnten einige Dinge tun. Und all das ließ Mose los. Muss man sich mal fragen, warum? Der Typ hatte alles. Wie kam es, dass Mose Ägypten verließ, ohne sich vor dem Zorn des Königs zu fürchten? Er wusste ja, wenn er einfach abhaut, wird der Pharao nicht begeistert sein. Der wird entweder alles dran setzen, ihn zu finden und zurückzubringen oder ihn zu bestrafen. Aber er fürchtete sich nicht. Mose ging entschlossen, voller Glauben, seinen Weg, weil er auf den sah, der unsichtbar ist. Leute, wenn der das schon im alten Bund kannte, wie viel mal mehr mir, oder? Wir werden ausgelacht, weil wir an einen unsichtbaren Gott glauben. Wir werden oft... Ja, wird Spaß über uns gemacht oder Witze oder irgendwas. Wisst ihr, die Antilehre Satans ist die Evolution. Alles fing irgendwann einfach an. Bumm, ein Urknall und da war es. So kriege ich immer mein Eis beim Eismann. Ich stehe vor die Türe, mache das Bumm und da habe ich eine Eistüte mit in der Hand. Klappt das so? Ich stehe vor die Sparkasse und dann mache das Bumm und mein Konto ist voll. Wisst ihr, wenn ihr das Kinder im Kindergarten erzählt, die lacht, sagen, du bist ein schräger Onkel, geh weg. Ich gehe lieber zur Mama, die kauft mir ein Eis. Deine Geschichten, das glaube ich nicht. Aber da gibt's Leute, die glauben sowas. Bumm, und dann war's. Leute, alles, was in dieser Welt gibt, ist zuvor ausgedacht. Alles, was es gibt in der Welt, wurde vorher ausgedacht. Unsichtbar ausgedacht. Und dann ins Sichtbare gebracht. Ausnahmslos alles. Pflanzen, Tiere, Menschen und alles, was Menschen geschaffen oder je gebaut haben, weil sie ja nach dem Ebenbild Gottes geschaffen sind, ist der Mensch kreativ. Er denkt sich das aus. Ein Maler, der ein Bild malt. Habt euch das mal bewusst gemacht? Picasso ist nicht vor eine leere Leinwand und hat es bumm gemacht und dann war es da. Der hatte eine Vision im Kopf und dann fing er an malen. Und dann ist das Bild entstanden. Van Gogh und wie die alle heißen, selbst Graffiti-Künstler. Ein Songschreiber oder ein Komponist, der steht nicht vom leeren Blatt und dann macht es bumm und dann ist da ein Lied. Sondern er hat es in seinem Kopf, im Unsichtbaren. Im Kopfdenken ist unsichtbar, oder? Oder kannst du bei jemand reinschauen und sagen, boah, sieht's da aus, mein lieber Shiva. Da gehört man wieder sortiert. Beethoven konnte das sogar taub. Der war taub und konnte taub Lieder schreiben. Ich nenne es jetzt einfach mal ganz simpel so. Warum? Weil er sie hörte im Unsichtbaren und hat sie auf Noten gebracht. Ein Buchautor, der denkt sich eine Geschichte aus oder kriegt einen Impuls und das entsteht zuerst in seinem Kopf. Dann fängt er an, das aufzuschreiben. Ein Landschaftsgärtner, der einen Auftrag kriegt, der macht einen Plan. Der guckt sich den Garten an und sagt, ah, oh, und dann sprudelt es in seinem Kopf, im Unsichtbaren. Der steht nicht in den Garten und zählt auf drei, dann steht da alles. Sondern er sieht es, macht einen Plan. Eigentlich kommt alles, was in dieser Welt ist, auch das Sichtbare wurde zuerst im Unsichtbaren erdacht. Die Leute machen sich keinen Kopf darum. Ein Architekt, der plant das Haus im Kopf, der sieht, der hat eine Vision, der weiß, ah, so wollen die eine große Küche, kleines Wohnzimmer. Und dann fängt er an im Kopf und dann plant er das und dann kommt es in Existenz. Ein Autodesigner, ich habe mir heute ein paar Sachen aufgeschrieben. Jedes Automodell, was jemals gebaut wurde, war zuerst auf Papier. Wo ist es entstanden? Im Kopf eines Designers. Wir sehen dann irgendwann das Auto und denken, das war schon immer da. Nee, das war noch nicht immer da. Das ist irgendwann entstanden nach einem Plan. Selbst ein General oder ein Befehlshaber macht meistens einen Plan, einen Angriffsplan oder was auch immer. Die Erde wurde von Gott aus gedacht und dann in Existenz gesprochen. In Römer 1, Vers 20 in Luther, da heißt es denn sein unsichtbares Wesen, es geht über Gott, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt, wenn man es wahrnimmt, an seinen Werken ersehen, darum haben sie keine Entschuldigung. Gott ist in der ganzen Schöpfung sichtbar, wenn man es wahrnimmt. Oder ich sage mal, wenn man es wahrnehmen will. Gott sagt, in der ganzen Schöpfung ist Gott sichtbar. Das glaube ich. Ich glaube das. Ich habe euch das mit einigen Tieren erzählt, die irgendwelche Nüsse fressen oder Samen und erst durch das Enzym in dem Magen-Darm von dem Tier wird der Samen fruchtbar. Was war zuerst? Der Samen oder das Tier oder die Enzyme? Nee, das hat bumm gemacht, dann war das alles da. Nein, es war eine höhere Intelligenz, die sich das ausgedacht hat und es in Existenz sprach. Es war ein Plan in dem Herzen Gottes, das so zu machen. Und genau so hat es umgesetzt. Wisst ihr, warum der Teufel die Evolution erfunden hat? Damit die Menschen denken, vor 500 Millionen Jahren, ich gucke so gerne Natursendungen, dieses Riff entstand vor 500 Millionen Jahren. Ich sage, dann stimmt gar nicht, 600, wer bietet mehr? Woher wollen die das wissen? Wie kommen die auf solche Sachen? Die wissen nicht mal, was vor 100 Jahren war, richtig, aber ist nicht interessant, dass die Weisheit dieser Welt von Gott verworfen wurde, weil sie Gott nicht erkennen wollen. Ich glaube, der Teufel hat ganz gezielt die Evolutionslehre erfunden, unter anderem auch, aber das ist auch einer der Hauptgründe, um die Menschen wegzubringen von der Natur, weil sie in der Natur Gott sehen können. Weil sie erkennen können, in der Natur, in der Schöpfung, dass es eine höhere Intelligenz geben muss, die das geschaffen hat. Die Erde hängt im Weltall. Mit dem Siemens Lufthagen. Warum fällt die nicht runter? Warum fällt der Mond nicht auf die Erde? Warum kreist er schon ziemlich lange um die Erde? Warum läuft es alles so, wie es läuft? Weil Gott es so gesagt hat. Und der Teufel verblendet die Sinne der Menschen, damit sie das nicht mehr sehen können. Aber wir lesen es hier. In der Neuen Genfer heißt es, seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott. Selbst jemand, der sagt, ich glaube nicht an Gott oder an irgendwas, sie werden keine Entschuldigung haben. Menschen sagen mir oft, ich glaube nicht, was ich nicht sehen kann. Ich liebe das. Sag, ja, dann glaubst du auch nicht, dass Strom gibt. Na doch, das glaube ich schon. Ja, warum? Ja, weil ich das Licht an ein- und ausschalte, meinen Staubsauger. Sag, ja, aber Strom kannst du doch nicht sehen. Dann müsst doch auch nicht geben. Ihr wisst es ja. Oder Wind. Sag, glaubst du auch nicht an den Wind? Doch, den Wind sehe ich ja. Aber sag, hast du schon mal den Wind gesehen? Ich noch nie. Ja, der Baum wackelt. Sag, du siehst die Auswirkungen des Windes, aber nicht den Wind selber, kann man nicht sehen. Man sieht oft die Auswirkungen Gottes in dieser Erde, aber ihn selber kann man nicht sehen. Wobei er schon mal sichtbar war in der Form seines Sohnes. Jesus hat gesagt, seht ihr mich, seht ihr den Vater. Du musst auch nur deinen Nachbar angucken, da siehst du ein Stück weit Gott, weil er nach seinem Ebenbild geschaffen wurde. Du kannst auch mal selber in den Spiegel gucken, so ähnlich sieht Gott aus. Noch ein bisschen schöner, aber so in die Richtung. Die grobe Richtung hast du schon mal. Schon mal gut, oder? Hebräer 11, Vers 1, unsere letzte Bibelstelle für heute, in Luther und dann in Neuer Genfer, kennt ihr alle. Und da heißt es, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf dessen, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Gerade haben wir gelesen, Mose glaubte an diesen unsichtbaren Gott, obwohl er alles weltliche, irdische besaß. Er glaubt an ihn. Und wir glauben auch an diesen Gott. Ist es gut? Halleluja. Wir haben einen Heiligen Geist, der auch unsichtbar ist. Aber dessen Auswirkungen kann man erleben. Wenn du für jemand betest, die Kraft fließt. Wenn jemand dir die Hände auflegt, du spürst die Kraft, du spürst die Power. In welcher Form auch immer. Ganz oft, wenn ich für Menschen bete, spüre ich gar nichts. Ich könnte da sofort aufhören. Aber ich weiß, dass da was passiert. Ich muss auch gar nichts spüren, weil ich lege meine Hände nicht auf, damit ich was spüre, sondern meine Gabe, auch hier scheitern viele Christen, sie denken, wenn sie eine Gabe empfangen haben, ist es, um mit sich selber zu schmusen. Oh, ist das schön in der Gegenwart. Nee, du hast eine Gabe empfangen, um zu dienen. Ich lese nicht, dass Jesus 3 Stunden mit sich kuschelte. Das steht im Wort nicht. Er ging raus und diente. Er war, wo die Schlimmsten der Schlimmsten waren. Da war der mittendrin und er diente ihnen. Selbst wenn er es gar nicht wollte, wie die blutflüssige Frau, die sein Gewand, ihr wisst. Und die Gaben, die Gott uns gegeben hat, sind für die Menschen. Der Heilige Geist fließt durch dich zu den Menschen. Ist es wichtig, dass wir diese Grundvoraussetzungen verstanden haben, diese Grundlehre, wenn wir tiefer hinein wollen, das, was der Heilige Geist vorhat? Leute, wenn Gott hier in unserer kleinen Gemeinde das anfängt, wonach wir uns sehnen, du brauchst die Leute nicht einladen. Das wird sich rumsprechen im Rhein-Neckar-Kreis wie ein Lauffeuer. Dort empfängst du Heilung. Glaubt ihr das? Wir müssen keine Werbung machen. Das geht bumm. Das ist dann wahrscheinlich eher so, dass wir gucken, ob wir hier einen Hinterausgang haben, dass wir auch mal abhauen können. Aus mir geht gar nichts. Ich kann gar nichts. Menschen stehen immer in der Schlange und erwarten von mir was. Ich kann nichts. Das ist nicht meine Power, nicht meine Idee. Es ist alles seine Power, seine Idee, seine Liebe, seine Kraft, seine Zuneigung zu dir oder zu den Menschen. Es ist seine Liebe. Glaubt ihr das? Leute, Gott ist so, wie er ist. Ich erzähle euch nochmal eine Geschichte, die habe ich schon mal erzählt, aber die hat mich am allermeisten geschüttelt und herausgefordert. Ich war vor ein paar Jahren im Odenwald auf so einem christlichen Meeting. Es gibt nichts Schöneres als christliche Meetings mit vielen Christen, da lernst du Menschen kennen. Der Pastor macht den Aufruf zu Anfangs. Ich war da so halb widerwillig. Ich dachte, ich guck mal, was da so passiert. Kennt ihr das? War dir früher auch mal so, wir gucken mal, was da passiert. Mal gucken, was der kann. Ja, früher war ich noch anders drauf. Aber ich gebe es zu. Da macht er den Aufruf, jeder hier sucht sich jetzt einen Gebetspartner. Und da waren 2 Obdachlose da. Die habe ich schon gerochen beim Reingehen. Da ich ja schlau bin, bin ich ganz oben in die hinterste Ecke, habe mich da angelehnt in der Ecke, habe gedacht, mal gespannt, wer zu den Obdachlosen geht. Das war das Dümmste, was du machen kannst. Weil alle hatten ganz schnell einen Partner, bis auf die 2 Obdachlose. Und wer stand in der Ecke und hatte keinen Partner? Der Thomas, den ich war, der mir geht's doch. Und der Pastor guckte mich an und ich den Pastor. Und der Obdachlose guckte rum, fühlte sich abgelehnt, fing schon an, die Tränen kullerten. Dann habe ich, oh, der arme Kerl, gell? Und auf einmal sagt eine Stimme zu mir, nimm du ihn in den Arm. Das war aber so gar nicht was, was ich mir vorgenommen habe. Das war vollkommen gegen mein Konzept. Vollkommen gegen den Abend. Ich wollte doch nur mal gucken, was da so geht. Ich wollte doch nicht involviert sein. Ich wollte doch nicht Teil des Ganzen werden. Und dann auch noch so. 4 Leute waren übrig, inklusive mir. Dann ging der Erste zu dem Ersten hin und dann waren noch 2 übrig. Alter, wir reden nachher. Nee, wir reden jetzt, Thomas, geh hin. Dann habe ich mich überwunden, dahin zu gehen. Und der war schon so richtig in der Ablehnung, ganz vernarbtes Gesicht, so ganz dünn, so braun gegerbt von der Sonne, so typisch, wie man es kennt. Kettenraucher, Flasch Bier. Und ich bin dahin. Ist das okay? Ja. Ich nehme den in den Arm. Ich habe den noch nicht richtig im Arm. Habe ich einen Duft gerochen, der aus dem Himmel war. Einen Duft, so einen Duft gibt's hier auf der Erde nicht. Es war eine Mischung zwischen Rosen, Blumen, keine Ahnung. Boah, das war der schönste Duft. Da habe ich den festgehalten, aber wie? Ich habe den nicht mehr losgelassen. Der mich auch nicht. Irgendwas war bei uns anders. Die anderen haben schon alle wieder losgelassen. Ich habe gesagt, ich lasse den nicht los, ich will das weiter. Riecht das gut. Ich dachte, ich bin im Himmel. Dann alles und dann der Pastor irgendwann, wir dürfen uns jetzt wieder loslassen. Denk, du kannst mich mal, jetzt ist gut. Ich lasse den nicht mal los. Leute, wenn man das erzählt, das kommt nicht rüber, was das war. Das war, wie wenn ich Jesus im Arm habe. Dazu eine Packung Liebe, warmes Öl, boom, volle Packung. Leute, ich bin da raus, ich war so beschämt. Das hat mich Monate beschäftigt. Und zwar, warum ich so rein bin, Thomas-Style, und warum ich raus bin, Christus-Style. Nichts hat mich so, ich weiß nicht, ob ich sagen soll, berührt, verändert, das trifft alles nicht den Punkt. Nichts hat mich so schockiert wie dieses Erlebnis, im Negativen wie im Positiven. Aber ich habe gemerkt, die höchste Form der Anbetung, wer kennt sie noch? Ist Gehorsam. Und Gott ist ein Belohner. Übrigens, der Typ hat seinen Weg gemacht. Der ist mit Gott gegangen, der brennt. Ich wünsche ihm alles Gute, ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Das Erlebnis ist bestimmt schon 28, 30 Jahre her. Ich habe es bis heute nicht vergessen. Es gibt Erlebnisse, die vergisst du nie. Und die prägen dich. Die prägen dich. In mir ist auf dem Weg zu dem, ist was gestorben. Wir sterben täglich, haben wir gelesen. Wir sterben täglich. Wir sterben täglich und das ist eine Herausforderung. Aber wenn du die richtige Entscheidung triffst, wirst du belohnt. Ich hätte das nie erlebt, wäre ich nicht gehorsam gewesen. Ich hätte es nie erlebt. Und es hat mich umgehauen. Hebräer 11,1 in Neue Genfer sagt, was ist denn der Glaube? Es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Ich bin heute mehr überzeugt denn je. Mich muss man nicht mehr überzeugen. Ich weiß, mein Gott ist gut, mein Gott ist treu. Mein Gott ist gut, mein Gott ist treu. Vor 25 Jahren hat Gott zu mir gesagt, Thomas, du wirst im Fernsehen kommen. Ja, das erzähle ich ja gar niemand. Ich habe es für mich behalten. Ich habe es dann irgendwann, da habe ich zu Bärbel, du, der Herr hat zu mir gesagt, ich werde irgendwann im Fernsehen kommen. Dann habe ich so einzelnen Leuten mal erzählt, Thomas kommt im Fernsehen. Manche sind wie ein Laufbanner, ganz genau lesen, was sie denken. Jo, klar, du kommst im Fernsehen. Da hat Gott zu mir gesagt, du wirst im Bundestag sein. Ja, du wirst im Bundestag sein. Gott tut, was er sagt. 2016 kam ich im Fernsehen. Letzte Woche im Schweizer Fernsehen wieder. Hab's euch ja geschickt. Es läuft und läuft. Ich komme immer wieder im Fernsehen. Brauche ich das? Nein. Braucht Gott das? Ja, weil er Menschen erreichen will. 2007 war ich im Bundestag. Ich habe euch die Geschichte erzählt. Ich bin zu meinem Gebetsplatz hoch in den Weinbergen, sitzt da ein Typ, den ich nicht leiden kann. Denke ich, was macht der A hier? Der Dömes, der war früher so. Was macht der hier? Was macht der an meinem Gebetsplatz? Verpiss dich, habe ich gedacht. Politiker. Politiker mag ich nicht.
ich habe rumgedreht, wollte weglaufen, sagt der Herr zu mir, geh hin zu ihm, er braucht mich. Was, der braucht dich? Das ist doch ein Idiot, ich mag den nicht. Geh hin, Thomas. Oh, kennt ihr das Sterben? Bin ich hin, saß der da, ich so, hallo, er so, hallo. Sag ich, und, wie geht's? Oh, gut, Sag ich, was machst du hier? Sagt er, ich such Gott. Sag ich, oh, ich glaube, ich bin gerade hergeschickt von ihm zu dir. Wahre Geschichte. War im Landkreis von hier, kandidiert. Und dann hätte er nach Berlin können, wenn er gewinnt. Dann saß ich da. Was sage ich denn dem? Innerhalb von wenigen Minuten hatte ich ein Gespräch mit ihm über Gott, über den Glauben, über die Zukunft. Und da habe ich gesagt, darf ich für dich beten? Ja, habe ich für den gebetet. Ein Typ, den ich nicht leiden kann. Gibt er mir die Karte, sagt er, wenn du jemals was brauchst, ruf mich an. Da hat er die Wahl gewonnen. 2 Monate drauf war er Mitglied des Bundestages. Ist er bis zum heutigen Tag. Dann habe ich gespürt, Bärbel, wir sollen nach Berlin. Dann habe ich ihn angerufen, habe ich gesagt, du bist doch in Berlin, kannst du da irgendwas organisieren mit dem Bundestag? Ja, klar, du kriegst exklusiv Führung, wo niemand anders sonst hinkommt, mit meinem Privatsekretär. Das war cool. Wir 2007 nach Berlin hingelaufen, hunderte Menschen außen, Riesenschlange, ich nebendran, Security hier alles, wer sind Sie, sei hier, ich habe Termin, so, ja, kommen Sie mit, durch 150 Sicherheitsschleusen steht da so ein Typ mit Anzug und Krawatte, sind Sie der Herr Bauer, sage ich, ja, kommen Sie mit. So ein Seiteneingang, ich so mit Bärbel, mit den Kindern, die waren noch klein, wir so cool. Laufen durch den Bundestag, unten die Katakomben, überall, ich durfte überall hin. Und da sage ich, gibt's hier eigentlich auch einen Gebetsraum? Ja, wir haben da so einen Raum, der ist für alle Religionen. Dachte ich, das passt schon, da lasse ich den Heiligen Geist drin, dann werden alle Religionen spüren, dass es einen Heiligen Geist gibt. Dann bin ich da rein und habe gebetet. Gott erfüllt, was er dir sagt, wenn du treu bist. Amen. Jetzt kannst du denken, hat es was gebracht? Ich denke es manchmal auch, hat es was gebracht? Ich weiß, dass es was gebracht hat. Ich weiß, dass es dort eine Gruppe gibt von wiedergeborenen Christen, die regelmäßig beten. Können wir alles aufgeben und sagen, da kommt nur Mist, können wir alles verfluchen, aber das ist nicht unser Job. Ist mir auch schon passiert. Hab mir auch schon aufgeregt und gesagt, oh, große Bombe, buff, alles. Na, nee, ist nicht unser Geist, oder? Petrus hatte auch die Idee, Herr, soll ich beten, dass Feuer vom Himmel fällt? Nein, wir beten für die, Amen. Beten für das Land. Wir beten dafür, dass nochmal Gott seinen Geist ausgießt auf alles Fleisch. Amen. Vor Jahren hatte ich mit Jugendlichen zu tun. Damit komme ich zum Schluss jetzt, wirklich. Und habe ich die so angeguckt und die Mädchen schlampenhaft, die Jungs kiffen und alles. Schon bestimmt 20 Jahre her, heute ist ja noch schlimmer. Habe ich gedacht, was für eine Jugend, total verkommen. Mit denen kann man nichts anfangen. Dann sagt Gott zu mir, ich sehe das ganz anders. Dann sage ich, ja, wie siehst du das denn? Wisst ihr, was Gott zu mir gesagt hat? Diese Jugendlichen sind 100% frei von Religion. Sag ich, wie meinst du das? Ja, die kommen nicht aus der Landeskirche. Die sind nicht versaut mit Religion. Eine Berührung von mir und die brennen für mich. Puh, hat mein Verstand gesprengt. Deinen auch? Gott ist so anders wie wir Leute. Dann habe ich gesagt, Herr, jeden Tag bauen sie eine Moschee in Deutschland. Vor 20 Jahren, mittlerweile sind es 3 am Tag. Wisst ihr, was auf uns zukommt? Du kannst jetzt wieder Angst kriegen. Dann habe ich gesagt, Herr, die ganzen Moscheen, das ist doch nicht gut. Dann hat er zu mir gesagt, stell dir mal vor, nur mal vorstellen, Thomas. Die bekehren sich alle. Und aus den Moscheen werden Gemeinden und die brennen. Wenn die so für Allah, wie sie für Allah kämpfen, für mich kämpfen, was glaubst du, was hier los ist? Na, ich so, das kann man nicht vorstellen. Damals war, kann ich mir nicht vorstellen. Deswegen hat Gott zu mir gesagt, stell dir nur mal vor, mach mal Imagination. Damals war ich noch so, rechter Winkel passt, passt nicht. Ja. Heute denke ich mir, hey, stell dir das mal vor. Mit dem Gedanken schicke ich dich in die Woche. Mit dem Heiligen Geist und mal ein bisschen träumen. Die denken, die islamisieren Europa. Und stell dir mal vor, Gott gießt seinen Geist aus und die bekehren sich. Und die bekehren sich fast alle oder ein Großteil und die brennen für Jesus. Ist das möglich? Der Sohn des Hamas-Gründers hat sich bekehrt. Der Sohn des Hamas-Gründers, Leute. Mittendrin, im schwarzesten Fleck. Und er bekehrt sich und findet zu Gott und brennt.
Gott ist nichts unmöglich. Die Frage ist, wollen wir jammern und uns aufregen und sehen, was der Teufel jeden Tag in seinen Nachrichten bringt? Oder schalten wir die blöde Klotze aus in dem dummen Radio und sagen, wir hören jetzt mal, was der Heilige Geist sagt. Heiliger Geist, wie siehst du das? Und wenn er sagt, ich bin noch nicht zu Ende, dann freu dich. Dann kommt noch was. Glaubst du, dass Gott noch nicht zu Ende ist? Ich glaube es, dass Gott noch nicht zu Ende ist. Und da wird noch was passieren. Aber jetzt braucht Gott Schnitter in der Ernte. Kein Krankenhaus ist so gut wie seine Mitarbeiter. Und da kannst du von mir raus den Professor Dr. H.C. Osterwald als Chefarzt einstellen, wenn die Krankenschwestern nichts taugen und die Unterärzte keinen Bock haben, wird der Professor nichts rocken. Wir hoffen immer auf einen Paulus oder auf einen Petrus und wünschen uns einen Guru. Und wenn irgendwo einer aufsteht in der christlichen Welt, dann rennen wir da alle hin. Oh, wenn der mir die Hände auflegt. Ein Mann kann nichts rocken. Kein General hat je einen Krieg gewonnen ohne Soldaten. Wir brauchen beides. Wir brauchen Männer und Frauen, die stehen und anführen. Und wir brauchen die, die bereit sind, die dreckigen Verbände bei den Kranken zu wechseln. Wir brauchen den Chirurg, der operiert und sagt, das muss raus, das kommt rein. Aber wir brauchen auch das Personal. Vater werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr. Wir können alle viele Kinder zeugen im Jahr, aber wir können genauso gut sagen, ich kümmere mich um kein einziges. Bin ich dann ein Vater? Nee, dann bin ich furchtbar. Wisst ihr, und ich spüre so für mich, das die Not, die ich spüre beim Vater. Der Vater möchte Erweckung geben, auch in unser komisches Deutschland. Aber gibt es da die Leute, die sagen, okay, wir kümmern uns um die Babys? Das ist die Frage. Nee, das geht nicht her, weil das sind alles Leute, das sind Obdachlose, den will ich nicht in den Arm nehmen. Dann funktioniert das Ganze nicht. Gott braucht Leute, die bereit sind, sich selbst zu sterben. Und zu sagen, ist jetzt egal, was ich jetzt will, Vater, dein Wille geschehe im Himmel, so auf Erden. Vater, ich danke dir für das Wort und ich danke dir, dass du Herzen berührst für immer hier im Internet. Egal, wer die Botschaft hört, ich bete, dass du Herzen berührst und dass wir wirklich auf dich schauen und sagen, Heiliger Geist, du bist der Geist, der Mauern einreißt. Wir haben es heute Morgen gesagt, und wir haben gebeten und gesungen, Herr, reiß Mauern ein. Heiliger Geist, reiß Mauern ein. Und fang bei mir an, reiß Mauern in meinem Denken ein, in meinem Verstand, in meinem Herzen, in meiner Seele, in meiner Erziehung, in meiner Ausbildung. Alles, was gegen dich steht und dich einschränkt, Vater, reiße diese Mauern ein durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und Heiliger Geist, du hast die Power, alles wegzunehmen, was dich nicht meint, was den Vater nicht meint, was nicht aus der Quelle des Christus ist. Und danke, dass du Vision hast. Gib uns deine Vision. Gib uns dein Brennen, Vater. Lass uns sehen, wie du siehst. Lass uns Deutschland sehen, wie du es siehst, nicht wie wir sehen. Lass uns das Deutschland aus dem Geist sehen. Lass uns fliegen wie Adler. Lass uns von oben schauen, wie du es siehst. Lass uns deinen Blick geben und sagen, es gibt Hoffnung. Heute ist der Tag des Heils. Halleluja. Heute gibt es Hoffnung. Heute ist, ja, die Chance zur Veränderung. Und es fängt mit mir an, Jesus. Es heißt, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Vater, und im Reich Gottes ist es genauso. Lass uns das Gute tun, lass uns dein Willen tun und lass uns sehen, was du in der Lage bist, dazu zu tun, dazu zu geben, freizusetzen, einzureißen, aufzubauen. Vater, wir beten als Church at the River, dass dein Wille geschieht, wie im Himmel, so auf Erden. Und du brauchst uns dazu und ich gebe dir mein Ja. Und wenn du das willst, gib Gott auch dein Ja. Wenn du es nicht willst, dann lass es. Sag, Herr, verändere mich noch, bis ich bereit bin. Halleluja. Aber wenn du heute Morgen auch da sitzt und sagst, ich weiß gar nicht, ob ich das geben will, dann sag, Jesus, zeig mir, was gut ist. Und dann habe ich ein Ja. Weil du bist gut und alles, was du sagst, ist gut. Alles, was du tust, ist gut. Und alles Gute kommt von oben herab, vom Vater des Lichts. Wir zweifeln nicht. Wir schauen auf dich, den Anfänger und den Vollender unseres Glaubens. Du bist ein guter Gott. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja.